Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, schön euch alle wiederzusehen. Schön, dass ihr da seid und ich wünsche euch zunächst einmal einen gesegneten Sabbat. Wenn einem der Zug so ganz knapp vor der Nase wegfährt, dann ist das ärgerlich. Wenn man verpasst hat, den Vertrag von seinem Handy rechtzeitig zu kündigen, dann summiert sich der Ärger um einiges. Und dann gibt es ja auch immer die Ereignisse, die wir auf gar keinen Fall verpassen wollen. Wo es total wichtig ist, dass wir dabei sind. Es wäre fatal, wenn wir es nicht wären. Die Angst davor, zu spät zu kommen oder es verpassen zu können, hält manche schon Nächte vorher vom Schlaf ab. So ähnlich muss es der Kalifornierin Julie im vergangenen Jahr gegangen sein. Es war ihr großer Tag und alles lief zunächst genauso, wie sie es ja auch minutiös geplant hatte. Am Morgen hatte sie sich fertig gemacht mit ihren Brautjungfern, hatte eine tolle Frisur, ein schönes Kleid. Sie gehen ins Auto, wollen losfahren zum Standesamt. Klappt alles, kein Problem. Und dann geschieht es. Ein Unfall blockiert alle Fahrbahnen und es geht gar nichts mehr. Am Anfang waren sie ganz entspannt. Bei einer Hochzeit, man plant ja ein bisschen mehr Zeit an. Für ein Standesamt ist wichtig, man ist pünktlich da. Aber es bewegt sich nichts. Und mittlerweile tickt die Uhr. Laut. Tick, tock, tick, tock. Unermüdlich. Und Julie wird nervös und merkt, nee, also wir müssen jetzt was machen, sonst verpasse ich, dass ich das Ja-Wort geben kann. Und dann zu einem Überfluss fängt es auch noch an zu regnen, wie das nun mal so ist. Und ihre Freundinnen und Julie, sie beraten einander, miteinander und dann fassen sie den Plan, okay, es bringt alles nichts, wir steigen jetzt aus unserem Auto aus und umqueren die Unfallstelle und hoffen einfach, dass jemand uns mitnimmt auf der anderen Seite. Ja, gesagt, getan. Sie gehen aus dem Auto raus, versuchen das so zu umqueren, stehen an der Straße und versuchen zu trampen und dann kommt ihnen ein Auto entgegen. Es ist das Einsatzfahrzeug von der Feuerwehr. Und die Feuerwehrleute, die staunen nicht schlecht, als sie Julie in ihrem Brautkleid sehen und die Brautjungfern auch schön angezogen, im Regen und nicht so glücklich. Und sie merken, okay, gut, die Lage ist ernst, wir müssen helfen. Sie sagen zu Julie, zu ihren Freundinnen, okay, kommt alle rein, wir fahren euch zum Standesamt. Und zwar nicht irgendwie, nein, sondern mit Blaulicht und mit Sirene. Und Julie schafft es noch, pünktlich zu ihrer Hochzeit zu kommen, pünktlich ihrem Partner das Ja-Wort zu geben. Und den Helfern wurde, wie ihr euch denken könnt, ein riesiges Dankeschön ausgesprochen und der Tag war gerettet. Für Julie ist es nochmal gut gegangen. Nicht auszudenken, wenn man zu spät zu seiner eigenen Hochzeit kommt. Also mehr zu spät als das übliche zu spät bei einer Braut. Aber nicht immer in unserem Leben nehmen Ereignisse eine so glückliche Wendung. Die Bibel berichtet uns von jemandem, der im entscheidenden Augenblick keinen Feuerwehrmann oder Frau zur Seite hatte. Er hatte das wohl wichtigste Ereignis in seinem Leben verpasst. Und zu allem Übel verstand er jetzt gar nichts mehr. Weder sich selbst, noch seinen Glauben und noch weniger seine Freunde, die auf einmal ganz komische Ansichten vertraten. Er fühlte sich entfernt, ins Abseits gedrängt, weil er das Ereignis schlechthin einfach verpasst hatte. Und als wären die letzten Tage nicht schon traumatisch genug gewesen, kommen dann noch seine Freunde hinzu. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit mir die Bibel aufschlagen und die Geschichte von diesem Mann mit mir entdecken. Es steht in Johannes 20 und dort der Vers 24. Johannes 20, Vers 24. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Thomas hat es verpasst, Jesus zu sehen. Er war nicht dabei, als sich die Jünger getroffen hatten, als sie angstvoll die Türen hinter sich geschlossen hatten und als dann völlig unerwartet ihnen Jesus erschienen war. Jesus, der Auferstandene. Wie Jesus ihnen Frieden zusprach, seine Hände, seine Seite ihnen zeigte und sie aussendete. War vorher Angst vorherrschend, waren jetzt die Jünger voller Freude. Denn sie hatten Jesus gesehen. Aber Thomas war nicht dabei. Und mit keinem Wort berichtet Johannes uns, warum er nicht da war. Er hat einfach gefehlt. Das ist der Fakt. Und alle Fragen nach dem Warum bleiben im Bereich der Spekulation. Thomas allerdings ist für uns ja kein Unbekannter. Johannes berichtet mehrfach in seinem Evangelium vom Thomas. Thomas ist einer von den 12 Jüngern, die Jesus auserwählt hat. Er ist mit Jesus durch das Land gereist. Er hat seinen Worten gelauscht und er hat gesehen mit eigenen Augen, wie Jesus sich Armen und Kranken zuwendet, wie er sie heilt, wie er mit Kindern umgeht. Und wie die Liebe von Jesus zu dieser Welt in jedem Augenblick spürbar war. Thomas war dabei, als Jesus zu Lazarus gehen wollte. Obwohl das eine gefährliche Situation für Jesus war, weil die Juden dort ihn steinigen wollten. Er war dabei, als die restlichen Jünger Jesus warnten und meinten, nee, also geh da mal lieber nicht hin. Und Thomas stellt sich genau in diesem Moment hinter Jesus und sagt zu seinen Freunden, lasst uns mit ihm gehen, also mit Jesus gehen, dass wir mit ihm sterben. Könnt ihr in Johannes 11 nachlesen. Also Thomas war kein Typ für halbe Sachen. Wenn, dann richtig. Und er hat sich entschieden, Jesus zu folgen und von daher war er auch bereit, mit zu Lazarus zu gehen, egal was auch immer da auf ihn wartet. Und vielleicht überzeugte er mit seiner Einstellung auch die anderen Jünger, denn immerhin alle gingen mit Jesus zu Lazarus. Und dort erlebten sie, wie Jesus Herr über Leben und Tod ist. Aber Thomas war auch jemand, der sich nicht scheute, kritisch nachzufragen. Einmal sprach Jesus davon, dass er gehen wird, um Wohnungen zu bereiten und sie dann holen wird, damit sie da sind, wo er auch ist. Und Jesus schloss seine Worte folgendermaßen, und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Punkt. Das ist jetzt mal eine sehr klare Aussage. Das ist keine rhetorische Frage, das ist ein Statement. Ihr wisst den Weg. Und dann kommt Thomas, und das macht ihn mir so unheimlich sympathisch. Und wenn ihr mitlesen wollt, da steht in Johannes 14, Vers 5, spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Thomas traut sich in der Gegenwart von Jesus, ihn zu hinterfragen, ihm zu widersprechen. Nein, Jesus, nein, wir wissen den Weg nicht. Das sagt er ganz gerade heraus. Und ich finde es beruhigend, dass Johannes diesen Widerspruch von Thomas in sein Evangelium mit aufgeschrieben hat. Denn es ist doch so, wenn wir Angst vor jemandem haben, dann werden wir nicht nachfragen, auch wenn wir etwas nicht verstanden haben. Das erinnert mich immer an meine Biolehrerin, da habe ich auch nie was nachgefragt, auch wenn ich manches nicht verstanden habe. Sondern man macht einfach alles, um ja nicht aufzufallen, und man nickt und sagt brav ja, ja, um jegliche Konfrontation zu vermeiden. Thomas aber traut sich zu konfrontieren. Gott sei Dank. Denn das zeigt uns, dass Jesus kein Despot ist, vor dem wir Angst haben müssen. Stattdessen kann man Jesus all seine Fragen, all seinen Zweifel vor ihm bringen und ja, ihn auch kritisch hinterfragen. Jesus hält das aus. Und vor Jesus muss ich nicht meinen Verstand abgeben, sondern ich darf und soll ihn benutzen und gebrauchen. Ich bin aufgefordert zum Nachdenken. So wie in der Schule, die richtig guten Lehrer, das waren doch die Lehrer, die nicht nur gesagt haben, ja, ihr dürft alle Fragen stellen, es gibt keine blöden Fragen, sondern bei denen die Schüler sich auch getraut haben, nachzufragen. Und im Optimalfall war die Antwort dann auch noch verständlich. Und so ist es auch bei Jesus. Wir müssen keine Angst haben, denn er ist Liebe und seine Liebe vertreibt alle Angst. Und hätte Thomas damals nicht nachgehakt, dann hätten wir heute vielleicht gar nicht diese ganz markante Aussage von Jesus, mit dem er Thomas antwortet, auch in Johannes 14: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Thomas ist sich nicht zu schade, nachzufragen, nachzubohren, kritisch zu überlegen. Und er will es ganz genau wissen. Vielleicht ist er sogar ein klein wenig rational veranlagt. Ja, jetzt ein Schelm, wer an Adventisten denkt. Thomas kennt die jüdische Tradition von Kindheit auf. Er ist damit vertraut und er könnte so ein Prototyp für viele christliche, also im Christentum aufgewachsene Kinder sein. Ja, sie befinden sich im Glauben oder wir befinden uns im Glauben das ganze Leben lang von Kindheitsbein vertraut mit den Bibelgeschichten oder mit diesem typischen Kinderbuch, was ganz viele, wie heißt denn das? Ja, danke, genau, Menschen in Gottes Hand, genau. Und trotzdem oder gerade deswegen fragt Thomas kritisch nach. Er scheint ein Typ zu sein, der, wenn er mal von einer Sache überzeugt ist, sie auch durchzieht. Aber Thomas hat auch das bittere Ende erlebt. Wie Jesus starb am Kreuz, allein, verlassen, auch von ihm. Und das muss vielleicht der schlimmste Tag von dem Leben von Thomas gewesen sein. Ihm war klar, ohne den lebendigen Jesus ergibt alles keinen Sinn. Es ist alles verloren. Und das ist ja bis heute nicht anders. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn Gott nicht ein Gott der Lebenden ist, dann hätte das Christsein seine Kraft verloren. Sicherlich, es bleiben kluge Ratschläge, ganz viel Weisheit, aber, und das ist ja das Entscheidende, Kraft zum Leben brauchen wir. Paulus schreibt im Korintherbrief das ganz klar, im 1. Korinther 15, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich und so ist auch euer Glaube vergeblich. Und wie viel schlimmer muss es jetzt für Thomas gewesen sein, dass er seine eigenen Freunde, die Jünger, nicht mehr verstand. Was sie redeten, muss für Thomas wie Worte von einem ganz anderen Stern gewesen sein. Das können wir lesen in Johannes 20, Vers 25, sind wir bei dieser Geschichte von Thomas. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Thomas in live. Ganz klar, er hält seine Meinung hier gar nicht hinterm Berg. Seine Freunde haben Jesus gesehen, das bezweifelt er. Vielleicht waren sie krank, vielleicht verfingen sie sich in unrealistische Wunschträume. Aber so nicht mit Thomas. Wenn, dann muss er Jesus wirklich klar sehen, ihn spüren und dann kann er es glauben. Und ich finde, seine Erwiderung ist doch sehr verständlich. Die Zweifel von Thomas sind ja auch ein Zeichen seiner Wachheit, vom Mut, sich Fragen zu stellen. Er setzt ein riesengroßes Fragezeichen hinter dem Bericht von seinen Freunden. Er lässt eine Unruhe zu, die neue Horizonte öffnen kann. Zu glauben, dass Jesus auferstanden ist, würde alles auf den Kopf stellen. Und auf solch eine windige Theorie ohne guten argumentativen Unterbau lässt er sich nicht ein. Er ist dabei, sich schmerzhaft mit dem Gedanken abzufinden, dass Jesus gestorben ist. Das ist die Realität. Thomas mag desillusioniert gewesen sein, resigniert, hoffnungslos. Und Hoffnungslosigkeit, das kann so wie ein schleichendes Gift sein, das sich in uns und in unseren Gedanken ausbreitet. Und ich frage mich manchmal, ja, wer kümmert sich denn um Menschen, die so hoffnungslos sind, so voller Bitterkeit? Lass uns den nächsten Vers lesen, in Johannes 20, Vers 26. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Das ist jetzt vermeintlich nur so eine einfache Lagebeschreibung der Situation, aber das fasst viel zu kurz. Die Jünger ertrugen in ihrer Mitte einen Mann, der das Grunddogma ihres neuen Glaubens anzweifelte. Darf so jemand überhaupt in Veranstaltung sein, wenn er die absoluten Basics nicht akzeptiert und wenn er dann auch noch ständig widersprach, sich einfach nicht überzeugen lässt, einfach nicht glauben will? Also ich glaube, Thomas war anstrengend. Bestimmt auch unbequem, wenn er alles so rational wissen wollte. Und es wäre doch verständlich, wenn die erste Gemeinde, die ersten Jünger hier gesagt haben, hätten, also Thomas, diesen Bremsklotz, diesen Hoffnungslosen, den wollen wir nicht bei uns haben. Das ist zu anstrengend. Aber, Gott sei Dank, sie reagierten anders. Sie ertrugen den unbequemen Mann, der stört. Sie konnten es ertragen, wenn jemand aus der Reihe tanzt. Und das bewundere ich. Die Urgemeinde hat ein Herz gehabt für Menschen, die an den Rändern stehen. Sie haben sie nicht verurteilt, sie durften sein. Und die Jünger waren auch nicht nur neutral gegenüber Thomas. Wäre er gekommen, wenn sie nur neutral eingestellt gewesen wären? Ich vermute, dass sie Thomas so sehr gemocht und geliebt haben, dass er trotz ihrer unterschiedlichen Auffassungen weiterhin gekommen ist zu ihren Treffen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die zum Beispiel Schwierigkeiten hat, über den Tod zu reden, weil der Tod uns erinnert an unsere Vergänglichkeit, an unsere Begrenztheit des Lebens. Und häufig haben trauernde Menschen nach den ersten Wochen oder Monaten der Anteilnahme Schwierigkeiten, weil zu schnell von ihnen erwartet wird, sich wieder in das System einzufügen, als wäre nichts geschehen. Es gibt auch noch andere Gruppen in unserer Gesellschaft, die am Rand stehen. Verbitterte Menschen, Alleinerziehende, Obdachlose. Ihr könnt die Liste beliebig fortsetzen. Aber die ersten Jünger, sie hatten, und Jesus hat bis heute, ein riesiges Herz für Menschen, die am Rand stehen. Und ich denke, davon dürfen wir uns anstecken lassen. Johannes 20, 26, das Ende vom Vers 26, da steht: Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Gott setzt sich immer in Bewegung zu uns, egal wie weit entfernt wir von ihm sind. Gott hat sich uns, aber auch Thomas damals, in Christus Jesus zugewandt. Und ich finde es bemerkenswert, wie er reagiert. Er wirft Thomas nicht seine Zweifel vor, obwohl er wirklich einen Grund dazu gehabt hatte. Schließlich war Thomas ja als Jünger dabei gewesen, als Jesus mehrfach von seinen Leiden gesprochen hat, als er versucht hatte, es den Jüngern zu erklären. Aber er wirft Thomas nicht seine Begriffsstutzigkeit vor, nicht seine Resignation, nicht seine Hoffnungslosigkeit. Stattdessen sagt er zu den anderen Jüngern und zu Thomas: Friede sei mit euch. Mitten in die tiefste Dunkelheit von Thomas' Gedankenwelt hinein, in seine Einsamkeit und ja, vielleicht auch in seine Wut, den entscheidenden Augenblick verpasst zu haben, genau in dieser Lage seines Lebens kommt Jesus und spricht zu ihm: Friede sei mit dir. Was ist das für eine Botschaft? Am Tiefpunkt des Lebens ist der auferstandene Jesus bei uns. Und ich bin überzeugt, dass das auch für heute gilt. Wenn der Arzt uns eine schlimme Diagnose gibt und vielleicht Angst in unserem Herz ist, dann ist Jesus da und spricht uns seinen Frieden zu. Wenn Kurzarbeit droht oder die Entlassung und Verbitterung in uns aufsteigt, dann ist Jesus da und sagt: Friede sei mit dir. Und wenn die Beziehung zu scheitern droht, viel Streit da ist, harte Worte gefallen sind und die Nerven angespannt sind, dann ist Jesus da und spricht: Friede sei mit dir. Und wenn Einsamkeit uns umgibt und nur die Wände unseres Zimmers uns anstarren und Trauer nach uns greift, dann ist Jesus da und spricht uns seinen Frieden zu. Der gekreuzigte Jesus lebt. Er ist auferstanden und er will uns gerade dort begegnen, wo wir am Ende sind. Er ist da und sein Friede gilt uns. Und er wünscht sich, dass wir in ihm Frieden finden. Und so spricht Jesus hier Thomas an, nachdem er ihm zuerst seinen Frieden zugesprochen hat. Und was Jesus sagt, finden wir in Vers 27. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Die Zweifel, die Resignation, der Frust, all das ändert gar nichts daran, dass Jesus sich Thomas zuwendet. Und das ist tröstlich. Denn das bedeutet für uns, dass Zweifel nur dann gefährlich sind, wenn es vor allem darum ginge, dass wir die Kraft aufbringen, an Gott festzuhalten. Aber Gnade heißt ja gerade, dass Gott uns dort festhält, wo wir uns nicht mehr festhalten können. Und so dürfen wir es wagen zu hoffen: Wenn es Gott gibt, dann wird er mich nicht aufgrund meiner Zweifel loslassen, sondern er hält mich weiter. Jesus geht hier voll und ganz auf Thomas ein. Und dieser kann jetzt vom Zustand des Fragens, des Zweifelns zu einer Entscheidung kommen. Und die finden wir in Vers 28. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Ganz schlicht, ganz einfach, ganz klar. Mein Herr und mein Gott. Er braucht nicht mehr die Wundmale von Jesus anzufassen, denn er erkennt jetzt Jesus als seinen Herrn an. Er hat verstanden, was Jesus ihm damals schon gesagt hat: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Sein Bekenntnis fällt klar und deutlich aus. Jesus ist auferstanden. Er hat sich selbst hinterfragt, seine Welt, seine Freunde und, das ist ganz wichtig, seine eigenen Zweifel angezweifelt. Und auch das bedeutet zu glauben. Und Thomas Zweifel enden in einem ganz neuen Horizont, in einer ganz neuen Perspektive. Mein Herr und mein Gott. Das größte Scheitern, der tiefste Nullpunkt, die schlimmste Sinnlosigkeit, der Kreuzestod von Jesus Christus, das ist etwas, was für Thomas nun zu einer ganz neuen Perspektive, zu einer guten Botschaft wird, zu dem schönsten Erlebnis. Jesus Christus ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Und nun noch der Vers 29, Kapitel 20, 29. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Jesus tadelt Thomas hier nicht, er benennt Fakten. Genauso wie alle anderen Jüngern durfte auch Thomas die sichtbare Gemeinschaft des Auferstandenen genießen. Thomas war also nicht besser oder schlechter als die anderen Jünger. Und Thomas hat auch Jesus nicht verpasst, weil Jesus sich zu ihm in Begegnung gesetzt hat. Wie die Hochzeit ganz zu Beginn der Predigt, hier auch bei Thomas, bei ihm dauerte es zwar etwas länger, aber Jesus hat ihn nicht vergessen, sondern er wendet sich ihm zu. Und dann kommt diese Seligpreisung. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Für all die, die ihren Glauben nicht abhängig von Zeichen machen, sondern von Gläubigen hören. Keine Wolke von Zeichen, sondern eine Wolke von Zeugen, wie im Hebräerbrief steht. Zeichen und Wunder sind damit jetzt nicht irrelevant oder unwichtig, aber sie sind eher Wegweiser als Grundlage vom Glauben. Und wir können diese Seligpreisung von Thomas bestätigt sehen. Vielleicht in unserer eigenen Geschichte oder in unserer Geschichte von unserer Familie, aber auch wenn wir weiter zurückblicken, unzählige Zeugen, unzählige Menschen, die gläubig geworden sind, ohne dass sie die Wundmale von Jesus je persönlich gesehen hätten. Und im ersten Petrusbrief, Kapitel 1, da schreibt Petrus zu den Gläubigen: Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nie gesehen habt. Obwohl ihr ihn nicht seht, glaubt ihr an ihn. Und schon jetzt seid ihr erfüllt von herrlicher, unaussprechlicher Freude. Und ich wünsche uns allen, dass wir zu Jesus sagen können, selbst wenn uns das Leben große Fragezeichen abnötigt: Mein Herr und mein Gott. Amen. Lasst uns miteinander beten. Unser großer Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, der Begegnung mit uns haben möchte. Danke, dass wir in deiner Gegenwart unsere Zweifel anzweifeln können. Aber danke, dass du es auch aushältst, uns mit unseren Fragezeichen, mit unseren Zweifeln und ja, auch mit unserer Verbitterung vielleicht oder Hoffnungslosigkeit. Danke, dass du auf Thomas zugegangen bist. Danke, dass er uns auch ein Beispiel sein kann. Und danke, dass du uns deinen Frieden zusprichst, dass wir uns geborgen fühlen dürfen in deiner Liebe und in deiner Gnade. Vater, ich möchte dich bitten um deinen Segen für alle, die hier sind, für den Sabbattag heute, dass wir ihn genießen können untereinander und in deiner Gegenwart. Danke für deinen Heiligen Geist und für all das, was du für uns täglich tust, für all das Gute, was du uns schenkst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.